Vergangenen Dienstag findet an der Universität Freiburg eine Ringvorlesung zum Kriegsende vor 50 Jahren statt. In vier Veranstaltungen versuchen sich verschiedene Historiker der Universität Freiburg diesem komplizierten Thema zu nähern. In der ersten Veranstaltung hat Heinrich Schwendemann vom Historischen Seminar der Uni Freiburg über das Thema Zusammenbruch des deutschen Heeres im Osten und die Folgen referiert. Schwendemann widerlegte in seinem Vortrag die Legende der Militärs im Nachkriegsdeutschland, dass sie den Krieg im Osten so lange geführt hätten, um die deutsche Zivilbevölkerung vor der heranrückenden sowjetischen Armee zu schützen. Tatsächlich hat Heinrich Schwendemann bei der Auswertung der vorliegenden Dokumente keinerlei Hinweis darauf gefunden. Im Gegenteil. Im nachfolgenden Interview mit Heinrich Schwendemann, das wir vorab aufgezeichnet haben, beschreibt er, dass das Kriegsziel der deutschen politischen Führung und der deutschen Militärs keineswegs im Retten von Flüchtlingen bestand. Zunächst aber die Frage, warum wurde diese Schlussphase des Krieges im Osten bisher kaum von der historischen Forschung beachtet?
Die ältere Generation der Historiker hatte offensichtlich eine Scheu vor diesem Thema, weil sehr viele auch persönlich betroffen waren. Beispiel Andreas Hielgruber, der vor 10 Jahren einmal einen Aufsatz zu diesem aufsehenerregenden Aufsatz zu diesem Thema geschrieben hat, kam selbst aus Ostpreußen und konnte sich eben in diesem Aufsatz auch nie aus der Perspektive lösen. Er war damals ein junger Soldat, der an der Front kämpfte und glaubte, seine Heimat vor der Roten Armee verteidigen zu müssen. Hielgruber hat sich sehr stark auf die Memoiren der Militärs bezogen und die Militärs waren eben nach dem Krieg ihre eigenen Historiker. Sie haben das Bild, das wir von diesen Endkämpfen haben, ganz entscheidend geprägt. Die Literatur hat, dieser Militärs hat grundlegenden Rechtfertigungscharakter, also denken wir auch an Dönitz oder Guderian und so weiter. Und ich habe jetzt hier im Militärarchiv in Freiburg, meines Erachtens bin ich jetzt der erste Historiker, der einmal systematisch die Generalstabsakten untersucht. Und es ist eben alles da. Das gesamte Material von Dezember 1944 bis zum 25. April 1945 auf der obersten Führungsebene. Es sind alle Befehle Hitlers vorhanden, teilweise mit seinen persönlichen Anmerkungen. Hitler hat ja den Krieg am Schluss bis auf Divisionsebene geführt. Er hat dem Krieg seine Handschrift gegeben. Und so kann man eben genau nachvollziehen, welche Ziele hatte man eigentlich, welche Ziele hatte die oberste Führung. Und wenn man jetzt unter diesem Aspekt, unter dieser Fragestellung das Ganze untersucht, kommt man eben zu dem Ergebnis, es ging weder um Rettung der Zivilbevölkerung vor dem Bolschewismus, wie man es genannt hat, noch um Rettung der deutschen Soldaten vor der sowjetischen Kriegsgefangenschaft.
Und was war nun das Kriegsziel der politischen Führung und der deutschen Militärs?
Das zentrale Ziel der deutschen Kriegführung, und Hitler hat es eben durchgesetzt, auch gegenüber Widerspruch von einigen Militärs, die meisten haben sich gar nicht getraut, irgendwie Widerspruch zu äußern, aber der Generalstabschef Guderian, der hat ab und zu mal widersprochen. Also nochmal, Ziel in Hitlers Kriegführung war, halten der Front um jeden Preis, ohne Rücksicht auf Soldaten, ohne Rücksicht auf Zivilbevölkerung, entweder bis zum Sieg, an den er selbst in dieser Situation nicht mehr geglaubt hat, oder bis zum Untergang. Und die Dimension dieses Krieges war eben auch in der Endphase, gerade in der Endphase ideologisch bedingt, wurde geführt im Sinne der NS-Ideologie. Deutschland wird sein, Weltmacht oder gar nichts, hat Hitler einmal gesagt. Und in dem Frühjahr 1945 hat er sich mal zu Speer entsprechend geäußert. Er hat gesagt, wenn das deutsche Volk in diesem Kampf nicht mithalten kann, dann soll es eben untergehen. Und das war eben Hitlers Krieg, den hat er bis zum Schluss geführt und die Deutschen haben eben mitgemacht.
Welche Auswirkungen hatte denn jetzt eine solche praktisch selbstzerstörerische Kriegsstrategie für die Zivilbevölkerung in den betroffenen Gebieten? Was hast du zum Beispiel gefunden an Dokumenten über Evakuierungen?
Ja, Evakuierungspläne wurden fast gar nicht erstellt. Man hat die Evakuierung nicht vorbereitet. Nazis gingen vom Konzept eines nationalsozialistischen Volkskrieges aus. Das hieß, die gesamte Bevölkerung soll sich eben gegen den sogenannten jüdisch-bolschewistischen Feind, der hier versucht, ins Land einzudringen, zu erheben. Man hat hier historische Parallelen gezogen zu den napoleonischen Befreiungskriegen und hat dementsprechend natürlich die Propaganda auch ausgerichtet. Man hat vor den Gräueln und Ausschreitungen der Roten Armee gewarnt und hat auf diese Art und Weise versucht, die Leute zu mobilisieren, zum Durchhalten aufzurufen. Das Gegenteil ist dann eingetreten. Denn als die ersten Nachrichten bekannt wurden, dass also tatsächlich Ausschreitungen der Roten Armee stattfanden, begann die Bevölkerung sich auf eine heillose Fluchtbewegung. In dieser Hinsicht ging das Konzept der Naziführung fehl. Die Bevölkerung flüchtete Hals über Kopf Richtung Westen.
Aus der Memoirenliteratur wissen wir, dass diese Fluchtbewegung chaotisch und grausam für die Flüchtenden ablief. Du hast in deinem Vortrag erwähnt, die Militärs haben eine Legende gebildet, sie hätten die Flüchtenden schützen müssen, deswegen wäre der Krieg so lange hinausgezögert worden. In deinem Vortrag hast du aber auch gesagt, dass diese Legende durch deine Funde hier im Militärarchiv in Frage gestellt werden. Kannst du darüber berichten, wie das deutsche Militär mit den Flüchtenden umgegangen ist?
Militärische Bewegungen hatten immer den absoluten Vorrang. In keinem der Befehle, der zahllosen Befehle, die noch vorhanden sind von Hitler, von den Oberbefehlshabern und so weiter, heißt es, dass man die Front halten soll, um die Zivilbevölkerung in Sicherheit zu bringen. Es standen immer militärische Belange im Vordergrund. Man hat zum Beispiel, also die Reichsbahn, den Frachtraum der Reichsbahn, hat man eben nicht den Flüchtlingen zur Verfügung gestellt, sondern für militärische Transporte. Genau das gleiche eben in der Ostsee. Also nochmal, Transport von Flüchtlingen kam immer an letzter Stelle.
Kommen wir jetzt noch zu einem anderen Komplex, der immer im Zusammenhang mit diesen Fluchtbewegungen dort diskutiert wird, nämlich dem Verhalten der Roten Armee gegen die deutsche Zivilbevölkerung. Um das vielleicht im richtigen Blick zu sehen oder ins richtige Verhältnis zu rücken, sollte man vielleicht nochmal zurückgehen auf die Anfänge des Krieges des Deutschen Reiches gegen die Sowjetunion. Man ist ja dort mit verschiedensten gut vorbereiteten Plänen und Überlegungen gegen die Sowjetunion gezogen. Kannst du da vielleicht einiges drüber sagen?
Die Deutschen sind ja mit einem ausgefeilten Vernichtungskonzept in die Sowjetunion eingefallen. Man hat beispielsweise in den ersten Monaten hat man fast 3 Millionen Kriegsgefangene umkommen lassen. Man hat das Land völlig ausgeplündert, viele sind verhungert. Die Einsatzgruppen begannen ihr Werk, die Juden zu erschießen. Die deutschen Soldaten hatten auch Handlungsfreiheit gegenüber der Zivilbevölkerung. Der Kriegsgerichtsbarkeitserlass vom 13. Mai 1941 sah eben vor, dass bei Vergehen gegen die Zivilbevölkerung keine Sanktionen zu befürchten sind. Und das wurde eben der Wehrmacht am 22. Juni 1941 vor Beginn des Überfalls verlesen. Dieser Befehl wurde der Wehrmacht verlesen. Jetzt hat sich der Krieg im Osten, dieser rassenideologische Ausrottungskrieg, natürlich sehr schnell brutalisiert. Die sowjetische Seite hat entsprechend reagiert und es eine Spirale der gegenseitigen Verrohung hat hier stattgefunden. Also kann vielleicht mal ein Beispiel bringen. Mir hat mal ein früherer Offizier gesagt, ja, wenn man im vorderen Bereich der Front sowjetische Kriegsgefangene gemacht hat, so ein paar Gefangene hatte, ja, glauben Sie etwa, die hätten wir noch nach hinten durchgeschleust. Die haben wir gleich erledigt. Das war der Krieg. So wurde Krieg geführt im Osten. Es war ein brutales, fürchterliches Abschlachten.
Diese Verrohung hat sich ja dann wohl beim Vormarsch der russischen Armee, der sowjetischen Armee, direkt auf die deutsche Zivilbevölkerung ausgewirkt. Einige Berichte liegen dazu vor. Was hast du da noch Neues gefunden an Material?
Ja, diese Berichte wurden in den 50er Jahren, hat man das systematisch gesammelt, hat das wissenschaftlich ausgewertet und es sind furchtbare Dinge passiert. Es war ein Massenphänomen, also es kam zu willkürlichen Erschießungen, zu Massenvergewaltigungen, Misshandlungen. Drecks wurden angegriffen, zusammengeschossen, alles wurde ausgeplündert. Es wurden mutwillig Dörfer, ja ganze Städte wie etwa Neidenburg wurden niedergebrannt. Es gab zwar sowjetische Offiziere, die dagegen eingeschritten sind, also ein sehr berühmtes Beispiel ist Lew Kopelew, der daraufhin zu 10 Jahren, glaube ich, Arbeitslager verurteilt wurde, wegen Mitleid mit dem Feind. Das ist eben die zentrale Frage, warum hat sich die Rote Armee so verhalten? Oder Teil der Roten Armee, es waren nicht alle, also es gibt auch Berichte, dass sich Rotarmisten korrekt verhalten haben, ja sogar einzelnen Leuten geholfen haben. Aber trotzdem, warum haben sich Teile der Roten Armee so verhalten, wie es eben die Goebbels-Propaganda vorausgesagt und in ihrem Sinne entsprechend instrumentalisiert hat? Hierbei ist zunächst einmal wichtig, dass die Rote Armee von Seiten der Führung aus grünes Licht bekommen hatte. Da standen wohl zwei Faktoren im Vordergrund. Das eine war, in Moskau hat man befürchtet, dass jetzt nach der Befreiung der Sowjetunion, nach der Rückeroberung der Sowjetunion, die Kampfmotivation der Rotarmisten nachlassen würde. Und auf der anderen Seite, wie es dann auch war, die Kampfmotivation der Deutschen ansteigen würde, wenn sie jetzt ihr eigenes Land verteidigen. Also hier Handlungsfreiheit für die Rote Armee als Kampfmotivation. Der zweite Grund, dass man der Roten Armee Handlungsfreiheit zugestanden hat, ist eben ja politischer Natur. Das heißt, es war mit den Westmächten vereinbart worden, dass die Westgrenze Polens auf Kosten Deutschlands, also der deutschen Ostgebiete, verschoben wird. Und das Ausmaß war noch unklar, also das hatte man auch in Jalta noch nicht vereinbart. Und Stalin ging eben davon aus, so weit wie möglich nach Westen, das heißt bis zur Oder-Neiße-Linie. Denn ein Polen, das größere Gebiete von Deutschland hat, wird auf Gedeih und Verderb von der Sowjetunion abhängig sein. Und so war das ja auch in den kommenden Jahrzehnten. Immer die Furcht vor dem deutschen Revanchismus, das hat ja die polnische Gesellschaft in erster Linie zusammengehalten. Ja, und jetzt will Stalin vollendete Tatsachen schaffen. Das heißt, wenn man jetzt der Roten Armee, wenn man die Rote Armee durch Propaganda zu einem Rachefeldzug aufruft, dann wird die Bevölkerung natürlich flüchten und dann sind die Deutschen schon mal weg. Dann muss man sie anschließend nicht mehr vertreiben. Also das ist
Stichwort Aufruf zum Rachefeldzug. Dort fällt insbesondere immer ein bekannter Name, nämlich des sowjetischen Schriftstellers Ilja Ehrenburg, der in Zeitungsartikeln in der Pravda unter anderem schrieb, tötet die Deutschen, rächt euch. Welche Rolle spielt Ilja Ehrenburg in dieser Auseinandersetzung?
Wir wissen jetzt mehr über Ehrenburgs Motivation, warum er so geschrieben hat und warum er auch so emotionell geschrieben hat, so emotionell zur Rache aufgerufen hat. Vor einigen Monaten ist ein Buch erschienen, und zwar eine Sammlung von Erlebnisberichten, die Ehrenburg während des Krieges zusammengetragen hat. Und zwar sind es Berichte über das Vorgehen der Einsatzgruppen in der besetzten Sowjetunion über die Tötung von Juden. Also ab dem 22. Juni 1941 hat man begonnen, in der Sowjetunion systematisch Juden zu erschießen, Frauen, Kinder, alle Menschen, alle jüdischen Menschen. Und Ehrenburg selbst war ja, auf der einen Seite war Kommunist, sowjetischer Staatsbürger, und er war Jude. Also hier ist die Motivation zu sehen, was haben die Deutschen uns angetan? Sie haben bei uns alle, sie haben alle umgebracht. Und jetzt, die Deutschen haben keine Schonung verdient. Aber man muss sagen, er hat nicht aufgerufen, Frauen und Kinder zu töten. Das waren eben, die Nazi-Propaganda hat es behauptet, das stimmt so nicht. Er hat aufgerufen, tötet die Deutschen, aber nicht Frauen und Kinder. Und er hat auch nicht zu Vergewaltigung aufgerufen.
Die sowjetische Regierung hat ja dann irgendwie ab einem bestimmten Punkt gegen diese Vergewaltigungen und Zerstörungen Erlasse rausgegeben, dass es gestoppt werden muss.
Ja, ab März 1945 wird das deutlich, also in erhaltenen Armeebefehlen, dass man versucht, diese Lawine, die man da losgetreten hatte, zu bremsen. Also man ruft dazu auf, nicht mehr zu plündern, keine Gebäude mehr zu zerstören. Es heißt, es sei eines Rotarmisten unwürdig, gegen Kreise und Frauen mit der Waffe vorzugehen. Dann bei der Eroberung Berlins in den Befehlen des Stadtkommandanten werden dann erstmals die Vergewaltigungen verurteilt. Das hat aber zu diesem Zeitpunkt noch keine Auswirkungen gehabt. Also die Vergewaltigungsziffern in Berlin waren sehr hoch. Es wurden Zehntausende von Frauen wurden in diesen Tagen vergewaltigt. Es wurde erst besser Ende mit Kriegsende. Dann hat sich das so langsam etwas normalisiert. Es ist ganz bezeichnend, dass Stalin am 14. April 1945 in der Pravda Ehrenburg öffentlich Maßregeln ließ. Und da hieß es, dass die Darstellung Ehrenburgs, alle Deutschen seien Faschisten, nicht der Meinung der sowjetischen Regierung entspreche. Natürlich konnte Ehrenburg vorher nur auf Stalins, mit Stalins Genehmigung handeln. Also die Sowjetunion war so zentralisiert auf Stalin hin, also das ist ganz klar, es stand von Anfang an Stalins Kalkül dahinter. Aber eben in dieser Situation, kurz vor der Eroberung Berlins, wird es das offiziell zurückgenommen, diese undifferenzierte Propaganda. Das heißt natürlich, in Moskau ist man inzwischen zu der Erkenntnis gekommen, dass man in Bezug auf eine künftige Deutschlandpolitik oder künftig eine erfolgreiche Deutschlandpolitik betreiben könne, wenn man mit der Zivilbevölkerung so umspringt.
Soweit also Heinrich Schwendemann, Historiker von der Uni Freiburg, über das Thema Zusammenbruch des deutschen Heeres im Osten. Thema auch einer Veranstaltung, die er am vergangenen Dienstag in der Aula der Universität Freiburg gehalten hat. Auf dieser Veranstaltung sprach dann Heinrich Schwendemann noch davon, dass es eine bruchlose Kontinuität gibt deutscher Militärs von dem Deutschen Reich in die Bundesrepublik, des wichtigen Militärs wie Gehlen, Heusinger oder de Maizière wichtige Positionen beim Aufbau des Bundesnachrichtendienstes oder der Bundeswehr hatten und dass es ihnen gelungen ist, auch aufgrund des Fehlverhaltens der sowjetischen Armee bei der Besetzung Deutschlands eine Legende zu bilden, nämlich die Legende, dass sie die deutsche Bevölkerung vor diesen vorrückenden bolschewistischen Armeen zu schützen hatte. Diese Legendenbildung ist praktisch bis heute nicht widersprochen. Erst durch jetzt neuere Untersuchungen, auch von Heinrich Schwendemann, wird dagegen vorgegangen. Bis heute hält sich also diese Argumentation, dass die deutsche Armee sich dort so und so verhalten musste. Man kennt es jetzt auch noch von einer Auseinandersetzung, die zurzeit ja auch in der Badischen Zeitung stattfindet. Dort äußert sich ja Filbinger im gleichen Zusammenhang in Leserbriefseiten der Badischen Zeitung. Also insofern ist dort also noch ein gewaltiges Kapitel, eine gewaltige Arbeit zu leisten. Das Material liegt aber, wie Heinrich Schwendemann sagt, vor. Alles liegt hier in Freiburg im Militärarchiv und man sollte sich jetzt hurtig daran machen, diese ganzen Sachen aufzuarbeiten, um dieser Legendenbildung letztendlich den Boden zu entziehen.
Ja, die eben angekündigte Veranstaltung gehört eben zu einer Vorlesung, Ringvorlesung. Vier Veranstaltungen werden dort noch folgen. Am kommenden Dienstag gibt es einen Vortrag von Professor Volkmann über das Ende des Krieges hier im Südwesten und an den darauffolgenden Tagen Beiträge von Bernd Martin über das Kriegsende und die Folgen im historischen Kontext und noch am Schluss ein Vortrag über das Kriegsende in Japan von Wieland Wagner. Alle Veranstaltungen finden in der Aula der Universität um 19:15 statt.